Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Die Sehkraft ist für jeden Menschen ein unersetzliches Gut. Im alltäglichen Leben orientieren wir uns hauptsächlich mit den Augen. Egal, ob wir Auto fahren, eine Zeitung lesen oder Fernsehen, ständig verarbeitet unser Gehirn Informationen, die wir über die Augen aufnehmen. Manche Menschen werden mit einem Sehproblem geboren, andere büßen ihre Sehkraft aufgrund eines Unfalls ein oder sie erblinden Unfall-, alters- oder krankheitsbedingt völlig. Menschen mit Sehproblemen kommen aus allen sozialen Schichten und leben ganz unterschiedliche Lebensweisen. Jeder ist auf individuelle Weise betroffen, sodass nicht jeder dieselbe Erfahrung macht. Die häufigste Ursache für den Verlust des Sehvermögens in Europa sind nach Aussage der Europäischen Blindenunion altersbedingte Augenleiden. Betroffene wissen, es bedeutet einen erheblichen Verlust an Lebensqualität, wenn die Sehkraft im Alter schwindet. Unser Thema heute in der Lebenshilfe lautet daher, wenn das Augenlicht im Alter nachlässt. Zugeschaltet aus Hamburg ist uns dazu Frau Professor Dr. Maren Klemm. Sie ist leitende Oberärztin an der Universitätsaugenklinik in Hamburg. Ein bayerisches Grüß Gott nach Hamburg und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Professor Klemm. Schön, dass Sie sich heute Morgen Zeit für uns genommen haben.
Ja, guten Morgen, Herr Miller. Ich grüße Sie aus dem sonnigen Hamburg.
Das können wir von München leider gerade nicht sagen.
Das ist ja meistens umgekehrt, nicht?
Richtig.
Ja.
Frau Professor Klemm, ich darf Sie ganz kurz unseren Hörern vorstellen. Sie sind Spezialistin im Bereich Glaukom- und Vorderabschnittschirurgie. Was das genau ist, das sagen wir gleich. Seit 2001 sind Sie leitende Oberärztin an der Uni-Augenklinik in Hamburg und Sie leiten das Glaukom-Labor für Diagnostik und Wissenschaft. Zusätzlich übernehmen Sie auch die wissenschaftliche und organisatorische Leitung von internationalen Fachkongressen. Sie sind also auch ziemlich viel unterwegs und den norddeutschen Hörern vielleicht auch vom Fernsehen, von Regionalprogrammen bekannt. Frau Professor Klemm, das Glaukom, das habe ich nachschauen können, das ist der grüne Star. Aber was ist denn Vorderabschnittschirurgie?
Ja, die Vorderabschnittschirurgie beschäftigt sich mit verschiedenen Gebieten. Wir haben, wenn wir uns das Auge einmal so vor dem geistigen Auge vorstellen, ja vorne die Hornhaut, die verschiedene Erkrankungen oder Verletzungen erleiden kann, zum Teil ausgetauscht werden muss. Dann haben wir im vorderen Bereich noch die Linse, darauf kommen wir später noch zu sprechen, die sich mit zunehmendem Alter ja eintrüben kann, die dann auch operiert werden muss. Oder auch den grünen Star, der ja auch viele Menschen betrifft, der auch mit Augentropfen oder eben, wenn das nicht mehr reicht, mit einer chirurgischen Maßnahme versorgt werden muss. Und das sind so die Hauptgebiete, mit denen ich mich zurzeit beschäftige.
Wo ist denn eigentlich Ihr Interesse für Augenheilkunde hergekommen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich schon eigentlich von klein auf an gerne mit kranken Menschen und kranken Tieren beschäftigt und wollte immer gerne irgendwie helfen und habe mich auch für Biologie sehr interessiert. Dann lag es natürlich nahe, Medizin zu studieren. Da habe ich erst überlegt, ob Tiermedizin oder Humanmedizin, mich dann für Humanmedizin entschieden. Und während des Studiums hatte ich eben Gelegenheit, an der Augenklinik einmal zu hospitieren. Und da war ich so fasziniert von den Augen. Man kann ja in die Augen hineinschauen und man sieht ja bis auf die Netzhaut. Hierfür braucht man zwar spezielle Instrumente, aber das ist gar nicht so kompliziert. Und dann kann man bis auf die Netzhaut, bis auf die Rückseite sozusagen des Auges schauen und sieht die Blutgefäße und die einzelnen Strukturen ganz deutlich und klar. Und das ist schon sehr faszinierend. Und damals habe ich mich eigentlich schon entschlossen, wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich gerne Augenheilkunde machen.
Können Sie uns ganz kurz beschreiben, was sind denn Ihre Aufgaben eigentlich als leitende Oberärztin an einer Universitätsaugenklinik? Was macht man denn da?
Ach, das ist sehr vielseitig und auch sehr spannend. Zum einen, das ist natürlich das Allerwichtigste, ist man zuständig für die Krankenversorgung. Dann kommt aber an der Universitätsklinik natürlich noch hinzu, dass wir ja die vielen Studenten und Schwestern haben, Orthoptistinnen, die ausgebildet werden müssen. Und das liegt natürlich in erster Linie immer in der Hand einer Universitätsklinik. Und dies bringt auch sehr viel Spaß, also zu unterrichten, Doktorarbeiten zu betreuen und dann vor allen Dingen auch, was ja einhergeht mit der Ausbildung, auch die wissenschaftliche Arbeit an einer Universität. Das ist ja auch die Hauptaufgabe mit einer Universität zu forschen und diese Forschung dann zu lehren. Und diese Forschung bringt natürlich auch sehr viel Spaß. Wir haben ja sehr viele Patienten, die zu uns kommen und hier versorgt werden. Und zum Beispiel zu beobachten, wie sind die Heilungsverläufe, welcher Heilungsverlauf ist, warum vielleicht besser, daraus Schlüsse zu ziehen und dieses dann anderen Kollegen mitzuteilen. Oder Grundlagenforschung bedeutet natürlich, dass man gemeinsam arbeitet mit Biologen oder Chemikern oder Physiologen und dann auch auf diesem Gebiet Forschungen betreibt, die jetzt in meinem speziellen Falle das Auge betreffen. Aber das ist ja für alle Fachbereiche an der Universität unterschiedlich. Also diese drei Punkte Forschung, Lehre und Krankenversorgung, wobei die Krankenversorgung natürlich im Vordergrund steht, sind so die Hauptaufgaben. Und das ist auch eine sehr schöne Symbiose für meine Person jetzt.
In der nächsten Dreiviertelstunde, da werden ja einige Fachbegriffe fallen. Einige haben Sie ja schon genannt. Können Sie uns ganz kurz eine grobste Einführung in das Auge geben, dass wir so ungefähr wissen, wo wir uns da bewegen und was die einzelnen Begriffe bedeuten?
Ja, also ich denke mal, das Thema lautet ja auch, oder wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, was könnte im Alter auf die Augen zukommen, welche Probleme können uns erwarten? Und da sind ja drei Punkte an erster Stelle zu nennen, für die ich jetzt mal kurz sage, wie das Auge aufgebaut ist. Das Auge ist ja rund und wird sozusagen ausgefüllt, das Innere des Auges, der Hohlraum des Auges, ist mit einer gelartigen Substanz ausgefüllt, dem sogenannten Glaskörper, der glasklar ist und durchsichtig ist, weil ja das Licht, was ins Auge fällt, all das, was wir sehen, bis hinten auf die Netzhaut fallen muss. Insofern müssen alle Strukturen des Auges, durch die irgendwelche Lichtstrahlen gehen, ja auch klar sein. Und dürfen das Licht und die Strahlen nicht verzerren. Der Glaskörper ist also in der Jugend ganz klar und durchsichtig. Mit zunehmendem Alter verändert er sich ein bisschen, aber im Großen und Ganzen, wenn er gesund ist, bleibt er durchsichtig. Die Strukturen, die sozusagen um diesen Glaskörper herum sind, das ist vorne einmal die Hornhaut, die ist durchsichtig, die sieht man nicht. Wenn man auf das Auge blickt, fällt einem eigentlich als erstes die Regenbogenhaut auf, die unterschiedlich gefärbt sein kann. Manche Menschen haben blaue Augen, andere braune, manche auch schöne grüne Augen. Und hinter dieser Regenbogenhaut befindet sich die Linse. Die Linse ist eine Sammellinse, sie bündelt die ins Auge fallenden Strahlen, damit hinten auf der Netzhaut ein klares Bild entsteht. Diese Linse ist auch natürlich klar, damit das Licht hindurchfallen kann. Sie beginnt aber schon mit dem Zeitpunkt der Geburt immer ein bisschen zu wachsen, größer und dicker zu werden. Und im Laufe des Alters wird sie eben auch ein bisschen trüber. Damit entsteht dann mit zunehmendem Alter der sogenannte graue Star, die Katarakt, sagen wir. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wasserfall. Die Griechen haben sich diesen weißen Wasserfall so ähnlich vorgestellt wie die weiß getrübte Linse, wenn man einen reifen grauen Star hat. Hinter der Linse befindet sich dann der sogenannte Glaskörper, den ich eben schon beschrieben habe. Und hinten auf der Rückfläche des Auges ist dann die Netzhaut, die die Bilder, die Lichtstrahlen aufnimmt und zu Bildern verarbeitet, beziehungsweise diese Lichtimpulse weiterleitet über den sogenannten Sehnerven hinten in das Gehirn. Und im Gehirn werden dann diese Impulse zu Bildern verarbeitet. Das ist so im Groben der Aufbau eines Auges.
Okay, hoffentlich können wir uns das jetzt die nächste Dreiviertelstunde alles merken.
Wir kommen immer noch mal wieder auf die einzelnen Punkte zurück, denke ich. Das ist nicht so schwierig.
Okay, was ist denn, ich habe es eingangs gesagt, dass altersbedingte Augenleiden sehr häufig sind. Was ist denn in Deutschland oder ja bei uns so in Westeuropa das am häufigsten auftretende Augenleiden?
Also eigentlich kann man drei Punkte nennen. Ja. Mit zunehmendem Alter gibt es drei Punkte, auf die man achten muss. Der typischste Punkt ist der graue Star. Dies ist eigentlich keine Erkrankung, sondern eine Alterserscheinung. Die Linse wird sozusagen immer dicker und trüber. Und irgendwann einmal ist man im Sehen so gestört, dass man irgendetwas tun möchte und muss. Normalerweise sagt man so, nach dem 65. Lebensjahr beginnt das so mit dem Altersstar. Andere Ursachen für den grauen Star könnten zum Beispiel Verletzung sein oder schwere Entzündung. Oder wenn man Zucker hat, kann man den grauen Star auch ein bisschen früher kriegen. Das kann natürlich sein, aber im Großen und Ganzen ist es eine Alterserscheinung. Ja, was passiert oder woran erkennt man den grauen Star eigentlich? Man kann sagen, zunächst fällt eine zunehmende Blendungsempfindlichkeit auf. Also ganz extrem trifft es natürlich oder in erster Linie bemerken das die Autofahrer. Wenn sie nämlich abends bei Regen Auto fahren und dann kommen ihnen so Scheinwerfer entgegen, dann sind sie wahnsinnig geblendet, können gar nichts mehr richtig erkennen. Überhaupt wird das Sehen insgesamt etwas milchiger. Die Farben verlieren so ein bisschen ihre Brillanz. Und manchmal merkt man es auch daran, dass man eine andere Brillenstärke auf einmal braucht. Man kann nicht mehr so schön lesen, es ist alles so ein bisschen grau in grau. Was tut man dann? Dann geht man natürlich zum Augenarzt. Man muss sagen, den grauen Star kann man eigentlich auch ganz schnell und schmerzlos feststellen. Man schaut einfach, wie gut kann der Patient gucken und guckt sich mit dem Mikroskop die vorderen Augenabschnitte an, sieht also stark vergrößert sich auch die Linse an und stellt dann fest, ach, sie ist ein bisschen trübe. Meistens muss man dazu die Pupille weitstellen, aber auch das ist ein Vorgang, der nicht wehtut. Man bekommt einfach einen Tropfen ins Auge, Pupille wird dann groß, die bleibt für 3-4 Stunden groß und der Augenarzt kann genau beurteilen, wie weit ist der graue Star fortgeschritten. Nun ist es so, früher hat man ja immer sehr lange gewartet mit einer Operation des grauen Stares. Früher hat man immer gesagt, man operiert, wenn der graue Star reif ist.
Was heißt denn das?
Das heißt, wenn die Linse dann ganz weiß durchgetrübt ist. So lange wartet man natürlich heute nicht mehr. Und zwar liegt das daran, dass früher die Operationsmethoden natürlich noch nicht so elegant waren und die Operation einfach ein höheres Risiko hatte. Und man muss sich ja immer überlegen, welches Risiko hat die Operation und welchen Nutzen hat man davon? Heute ist die Technik der Kataraktoperation so ausgefeilt, dass die Operation eigentlich nur noch wenige Minuten dauert, 7 bis 10 Minuten. Der Patient kann mit Tropfen betäubt operiert werden. Die Operation kann ambulant durchgeführt werden. Das sind natürlich alles Sachen, wenn das Risiko so gering ist, kann man auch schon sehr viel früher operieren. Und darum operiert man heute schon, wenn der Patient sagt, jetzt werde ich beim Autofahren ein bisschen unsicher, jetzt lasse ich doch mal nachschauen, dann ist häufig schon der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, naja, dann sollte man vielleicht doch schon mal die Linse austauschen. Die Operation geht so vor sich, dass man die eigene Linse herausholt. Die sitzt in einem ganz zarten, feinen, wie Zellophanartigen Sack. Dieser Sack wird von vorne durch die Pupille eröffnet. Man holt die Linse heraus. Das gelingt auch sehr schön. Man spült einfach und verwendet Ultraschall. Dadurch kann man auch einen ganz kleinen Schnitt nur machen, den man nicht mal mit einer Naht versorgen muss. Das braucht man gar nicht mehr heutzutage. Und in diesen Sack, wo die eigene Linse drin war, dort führt man dann die sogenannte Kunstlinse ein. Die sitzt also an genau derselben Stelle wie die eigene Linse vorher. Das ist eine ganz tolle, elegante Methode. Was man natürlich allerdings sagen muss, die Standardlinsen sind heutzutage noch so, dass man anschließend eine Lesebrille braucht, weil diese Linse ist genau wie auch die Alterslinse nicht flexibel. Sie kann sich nicht krümmen oder wieder strecken. Wir wissen ja, dass wir ab dem 40. Lebensjahr die meisten von uns eine Lesebrille brauchen, die dann immer stärker wird bis zum 60. Lebensjahr. Das liegt daran, dass die Linse ihre Flexibilität verliert und die Kunstlinsen haben diese Flexibilität auch nicht. Es gibt zwar schon Linsen, die auch diesem Manko sozusagen schon Rechnung tragen, aber man ist da noch sehr in der Forschung begriffen und noch am Basteln. Aber ich denke, es wird gar nicht mehr lange dauern, wo man auch das in den Griff bekommt.
Worauf muss man sich denn so einstellen nach einer grauen Star-Operation, wenn man eine neue Linse bekommen hat? Was erwartet einen da? Sieht man dann anders? Oder
sieht man? Ja, man sieht auf einmal wieder die Farben, so wie sie früher waren. Das ist immer ganz interessant, wenn man einen Patienten befragt. Das eine Auge ist dann schon operiert, das andere noch nicht. Und dann sagt jeder Patient, Mensch, die Farben sind ja auf einmal wieder viel, viel blauer. Die Linsen, wenn sie trübe werden, werden meistens so ein bisschen gelblich. Und dadurch sieht der Patient auch alle Farben gelblich verändert. Und wenn man jetzt die Linse rausnimmt und eine Kunstlinse einsetzt, dann sieht er die Farben wieder so, wie sie wirklich sind. Dann fehlt das Gelbliche und er sieht wieder mehr die Blautöne.
Sie haben das gerade gesagt, wenn das eine Auge noch nicht operiert ist, wie viel Zeit vergeht denn so zwischen den OPs von dem einen und dem anderen Auge?
Wenn die Operation glatt verläuft, kann man sogar schon am nächsten Tag das zweite Auge operieren. Ich würde zwar immer empfehlen, warten Sie lieber 2-3 Wochen, damit das Auge Zeit hat, sich zu erholen. Und dann kann man in Ruhe an die Operation des zweiten Auges gehen. Aber machbar ist es auch ganz kurzzeitig hintereinander.
Wie oft wird eigentlich diese Operation in Deutschland pro Jahr durchgeführt?
Oh, mehrere hunderttausend Mal, denke ich. Das ist also ganz häufig. Nee, nicht pro Tag. Entschuldigung, war die Frage pro Tag? Ich dachte jetzt im Jahr.
Die war pro Jahr, aber pro Tag können wir auch noch machen. Da können wir uns das noch ein bisschen klarer vorstellen.
Also wir zum Beispiel bei uns operieren ungefähr 10 dieser Operationen am Tag. Wenn man das mal hochrechnet, nur in Hamburg und nur an einer Klinik, da kommen also mehrere hunderttausend Operationen im Jahr dabei raus.
Also niemand muss Angst vor dieser Operation haben?
Nein, heutzutage wirklich nicht mehr.
Stimmt es eigentlich, dass der graue Star schon im Altertum behandelt werden konnte?
Ja, das hat man gemacht. Man hat da sogar, aber abenteuerlich, muss ich dazu sagen. Man hat aber die Griechen haben sich ja sehr mit der Anatomie des Menschen beschäftigt und wussten sehr genau, wie ein Auge aufgebaut ist. Und im Mittelalter gab es die sogenannten Starrstecher. Die haben dann mit einem spitzen Gegenstand einfach die Linse aus der optischen Achse runtergedrückt, unten auf die Netzhaut, was natürlich nicht gut war. Aber dadurch war die optische Achse zunächst einmal frei und der Patient konnte wieder gut gucken. Was heißt aber gut? Wenn man ohne Linse schaut, die Linse hat ja, wie ich vorhin erwähnt habe, eine Sammelfunktion. Das heißt, wenn man die Linse nur rausnimmt und keine Kunstlinse einsetzt, dann fehlt einem bei einem normal großen Auge, fehlen einem etwa 12 Dioptrien. Früher, als wir zum Beispiel die Möglichkeit auch von den Kunstlinsen noch nicht hatten, bekamen die Patienten immer eine sogenannte Starrbrille. Und das fiel immer so auf, weil die Patienten dann riesengroße Augen hatten. Denn dieses Glas vergrößert natürlich. Aber es hat die Funktion der eigenen Linse. Das heißt, damals bei den sogenannten Starrstechern gab es diese Möglichkeit noch gar nicht und die Patienten konnten nur sehr verschwommen gucken. Aber immerhin konnten sie schon gucken. Sie waren nicht mehr blind. Die wurden ja damals immer erst operiert, wenn sie schon blind waren. Nicht? Das meinte ich vorhin mit dem erhöhten OP-Risiko. Dieses OP-Risiko war natürlich ein immens hohes Risiko und das nahm man natürlich nur in Kauf, wenn man wirklich schon erblindet war.
Das hört sich auch recht brachial an, wie Sie das beschrieben
sehr
haben.
Sehr brachial, ja. Das muss man wirklich sagen. Also überhaupt kein Vergleich zu heute. Heute ist das quasi ein Spaziergang.
Kommen wir vom grauen Star zum grünen Star, der auch eine häufige altersbedingte Augenerkrankung ist. Was können wir uns darunter vorstellen?
Der grüne Star ist eine Erhöhung des Augendruckes. Also man sagt, jeder Mensch hat einen individuell für ihn angepassten Augeninnendruck. Und bei manchen Patienten ist es nun so, dass dieser Druck zu hoch ist. Und das führt zu einer Schädigung des Sehnerven und dieses wiederum führt dann zu Gesichtsfettausfällen.
Was ist das Gesichtsfett? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das kann man sich am besten so vorstellen. Wenn Sie jetzt lesen, dann schauen Sie ja auf einen bestimmten Punkt, den Sie genau fixieren. Das ist die Netzhautmitte.
Okay.
Und alles, was außenrum ist, das ist das sogenannte Gesichtsfeld. Also wenn Sie zum Beispiel einen Vogel an der Seite vorbei huschen sehen oder einen Radfahrer oder so, dann brauchen Sie ein intaktes Gesichtsfeld, um diese Sachen, die in der Peripherie, also außen passieren, auch noch wahrnehmen zu können. Dafür ist das Gesichtsfeld sehr wichtig. Und der grüne Star ist eine gefährliche Erkrankheit deshalb, weil er sehr schleichend vorangeht und schmerzfrei ist. Das heißt, die Patienten merken einfach gar nicht, wenn sie den grünen Star haben. Und darum sind Vorsorgeuntersuchungen sehr wichtig. Ab dem 40. Lebensjahr sollte jeder Patient einmal den Augendruck messen lassen und den Sehnerven anschauen lassen. Und mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, einen grünen Star zu bekommen. Und aus diesem Grund sollte man dann ab dem 60. Lebensjahr sogar jährlich den Augendruck kontrollieren lassen. Vorher reicht, wenn alles in Ordnung war, alle 5 Jahre.
Warum heißt der bitte grüner Star?
Das kommt auch wieder von den Griechen, die vermeintlich gesehen haben, dass wenn ein Auge am grünen Star erblindet ist, die Pupille eben nicht so weiß aussah wie beim grauen Star, sondern so einen grünlichen Schimmer hatte durch den weiß gefärbten Sehnerv hinten an der Netzhaut. Das ist eigentlich so nicht so ganz nachzuvollziehen heutzutage, aber der Begriff hat sich einfach, weil er so plakativ ist, über die Jahre erhalten. Grüner Star, grauer Star. Und das Wort Star kommt einfach von dem Begriff starren. Wenn man sich einmal vorstellt, wie blinde Patienten einen ansehen. Blinde Menschen schauen ja immer so durch einen hindurch. Die starren so. Und dadurch hat man den Begriff starre dazu genommen. Eigentlich mit RR geschrieben, aber heutzutage schreibt man es mit STAR, wie den Star eben.
Jetzt der graue Star, den Sie vorhin erläutert haben, das ist ja keine Erkrankung, sondern eine Alterserscheinung.
Ja.
Und der grüne Star ist also eine Krankheit?
Ja.
Und ist die überhaupt heilbar?
Nein, der grüne Star ist eine chronische Erkrankung. Die muss lebenslang betreut werden. Und wenn man eben festgestellt hat, ein Patient leidet am grünen Star, dann muss dieser unbedingt behandelt werden. Zunächst versucht man, den Augeninnendruck zu senken durch Augentropfen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche Tropfen muss man nur einmal täglich nehmen, andere Tropfen bis zu dreimal täglich. Manche Tropfen kann man auch sehr gut kombinieren. Und sollte ein Patient mit Augentropfen nicht zurechtkommen oder allergisch darauf reagieren, dann gibt es auch die Möglichkeit der Laserbehandlung oder der chirurgischen Intervention. Man kann den grauen Star auch operieren. Und man kann es auch beliebig variieren, also verschiedene Kombinationen untereinander wählen. Das kommt immer ganz auf den individuellen Verlauf drauf an. Das entscheidet dann der Augenarzt mit dem Patienten gemeinsam.
Aber das kann ich mir das jetzt so vorstellen, der grüne Star ist nicht heilbar, aber man kann ihn aufhalten.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Wenn man ihn behandelt, dann kann man ihn aufhalten. Aber man muss ihn wirklich immer kontrollieren. Man kann jetzt nicht sagen, ach, ich habe Augentropfen, damit ist der Augendruck gut und nun bleibt alles so. Weil es eben sein kann, dass trotz dieser Augentropfen, und das ist auch in den meisten Fällen so, der Augendruck irgendwann einmal wieder ansteigt. Der Augendruck hat die Tendenz, immer wieder anzusteigen. Manchmal gewöhnt man sich auch an die Augentropfen und sie wirken dann nicht mehr. Man muss also wirklich, wenn man den grünen Star hat, empfehle ich, vierteljährlich zum Augenarzt zu gehen.
Gibt es denn bestimmte Risikogruppen? Gibt es also bestimmte Leute, die ganz besonders prädestiniert zum Beispiel für den grünen Star sind?
Ja, man kann sagen, der grüne Star ist auch erblich bedingt. Das heißt, wenn man das in der Familie hat, dann ist man auf jeden Fall mehr gefährdet als jemand, der diese Erkrankung nicht in seiner Familie hat. Dann ist eben, wie gesagt, das Alter ein Risikofaktor. Dann sollten Patienten mit Diabetes mellitus, also die Zucker haben, auch auf jeden Fall sich kontrollieren lassen, weil die auch vermehrt einen erhöhten Augendruck bekommen können. Durch Blutungsstörungen zum Beispiel, Patienten mit sehr niedrigem Blutdruck werden, die häufig kalte Hände, kalte Füße haben oder Migräne, die laufen Gefahr, ein Normaldruckglaukom zu bekommen. Das heißt, der Augendruck liegt eigentlich im Normbereich zwischen 10 und 20 und trotzdem bekommen sie Glaukomschäden, weil bei diesen Patienten der Augendruck eben zum Beispiel nicht höher als 12, 13 sein darf. Das gibt es auch. Dann Patienten, die kurzsichtig sind, sind ein bisschen mehr gefährdet. Und was auch sehr wichtig ist, wenn ein Patient aus irgendwelchen Gründen Cortison bekommen muss, dann sollte er auf jeden Fall den Augendruck kontrollieren lassen, weil manche Patienten auf Cortison mit einer Augeninnendruckerhöhung reagieren. Und also, das weiß man vorher nicht.
Also wohlgemerkt manche, aber nicht alle.
Nein, nicht alle, aber einige.
Jetzt, welche weiteren Erkrankungen gibt es denn jetzt noch? Wir hatten Glaukom, wir hatten die Katarakt.
Ja, noch eine wichtige, also ich würde sagen, so drei sind sozusagen die wichtigen. Zwei haben wir jetzt schon angesprochen.
Ja.
Und die dritte wichtige ist die altersbedingte Makuladegeneration, abgekürzt AMD. Das geistert auch sehr viel durch die Presse, weil dann gerade jetzt so vor einigen Jahren wieder neue Präparate auf den Markt gekommen sind, um diese Erkrankung günstig zu beeinflussen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, diese Erkrankung ist zwar sozusagen günstig zu begleiten, aber direkt zu sanieren ist sie noch nicht. Man forscht sehr verstärkt an dieser Erkrankung, aber es sind der Heilung eben noch Grenzen gesetzt. Das muss man einfach wissen. Die Makuladegeneration ist eine Alterserkrankung. und bezieht sich auf die sogenannte Netzhautmitte. Die Makula ist die Netzhautmitte, das ist also die Stelle, mit der wir lesen oder einem Menschen ins Gesicht schauen. Das ist die Stelle des schärfsten Sehens, sagen wir auch dazu. Es sind heutzutage sehr viele Menschen von dieser altersbedingten Makuladegeneration betroffen. Das liegt aber sicherlich nicht daran, dass diese Erkrankung jetzt häufiger auftritt, sondern es liegt auch daran, dass wir einfach älter werden. Und da es eine Alterserkrankung ist, fällt es jetzt mehr auf. Mehr Menschen als früher erleiden diese Erkrankung, weil einfach das Lebensalter ansteigt. Es gibt bei dieser altersbedingten Makuladegeneration zwei unterschiedliche Verlaufsformen. Das sollte man vielleicht wissen. Es gibt eine trockene und eine feuchte Makuladegeneration. Wenn man eine feuchte Makuladegeneration hat, dann versucht man diese irgendwie, wenn es geht, mit Medikamenten oder Therapie oder Lasern immer in eine trockene zu überführen.
Jetzt müssen Sie erklären, was ist da der Unterschied
bitte
zwischen trocken
und
feucht? Und
feucht, das ist so ein bisschen schwierig. Ich sage einfach mal vielleicht vorher zur Erklärung, was ist überhaupt diese Makuladegeneration? Die Stelle des schärfsten Sehens arbeitet natürlich sehr viel. Diese Stelle muss ja die ganzen Bilder, die wir uns angucken, erstmal verarbeiten. Und das sind chemische Prozesse. Und bei diesen chemischen Prozessen entstehen im Auge Abfallprodukte. Und diese Abfallprodukte müssen abgebaut werden. Und mit zunehmendem Alter gelingt das nicht mehr so gut. Und dann bleiben diese Abfallprodukte sozusagen da hinten liegen und behindern das Sehen. Das ist einmal so grob vereinfacht formuliert. Was ist das überhaupt? So, und nun kann es sein, dass neue, aber falsche Gefäße, Blutgefäße, Richtung Makula ziehen, um diese Abbauprodukte mit zusätzlich abzubauen. Aber diese Gefäße sind nicht gesund und führen dann zu kleinen Leckagen, Flüssigkeitsaustritten, die dann zu Schwellungen führen. Das ist die sogenannte feuchte Form der Makuladegeneration. Und wenn diese Gefäße, diese Blutgefäße günstig liegen, dann kann man sie mit dem Laser behandeln und veröden. Liegen sie im Makularbereich selbst, kann man sie natürlich nicht veröden, weil man dann gleichzeitig die Makula zerstören würde. Insofern ist es sehr gut, wenn man eine feuchte Form sehr frühzeitig erkennt, sodass man sie noch therapieren kann. Wenn einem Patienten also auffällt, dass er auf einmal gerade Linien krumm sieht, das kommt durch diese Schwellung, durch diese Vorbuckelung der Netzhaut, sieht man auf einmal die geraden Linien ein bisschen verbogen, dann sollte er zum Augenarzt gehen und das abklären lassen. Liegt dann eine feuchte Form vor, muss man entscheiden, ob man diese behandeln muss oder nicht.
Also das mit den geraden und krummen Linien, man braucht einfach nur auf ein kariertes Blatt Papier schauen. Und dann
das wäre zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, so ein kariertes Blatt zu nehmen und zu schauen, sind das immer noch richtige Rechenkästchen oder sind die irgendwie verbogen oder verzerrt.
Okay.
Ja, also dem Patienten fällt es am ehesten beim Lesen auf. Die trockene Makuladegeneration macht auch Probleme beim Lesen, aber sie verzerrt die Linien nicht. Man stellt nur fest, dass auf einmal einige Buchstaben fehlen und dieser Fleck in der Mitte immer größer wird, bis man dann vielleicht auch einige Gesichter nicht mehr erkennen kann. Nun muss man aber dazu sagen, bei dieser Erkrankung gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen. Und die meisten Formen, die sind ganz milde, sodass man ganz kleine Veränderungen hat, die man vielleicht selber noch nicht einmal wahrnimmt. Und die können sich über Jahrzehnte so halten. Man kann nicht voraussagen, bei wem jetzt die Makuladegeneration schneller voranschreitet und ob sie auf dem anderen Auge genauso voranschreitet. Es kann nur ein Auge betroffen sein, theoretisch. Es müssen nicht beide betroffen sein. Das ist also völlig unterschiedlich. Was noch zu sagen ist dazu, dass dieses ja eine Makulaerkrankung ist und nicht eine Gesichtsfelderkrankung. Das heißt, die Makula ist betroffen, aber alles das, was außen herum liegt, das nicht. Das heißt, der Patient erblindet nicht, sondern er kann eben nur dort nicht sehen, wo er gerade hinschaut. Ja, das ist nochmal wichtig zu sagen. Erblinden tut man bei dieser Erkrankung, bei dieser typischen Form der Erkrankung eben nicht. Das Gesichtsfeld bleibt erhalten.
Und was heißt jetzt daran trocken? Also das eine, die feuchte, war das eben mit diesen falschen Blutgefäßen, was Sie erwähnt haben?
Genau, durch diese Schwellung, durch diesen Flüssigkeitsaustritt aus diesen Gefäßen sammelt sich quasi Flüssigkeit unter der Netzhaut an und führt zu diesen Blasen. Und die trockene Form, das sind halt einfach nur diese Abbauprodukte, die da liegen bleiben und dann zu Narben führen. Und diese Narben sind ganz trocken und ebenerdig sozusagen. Ja, und das ist dann, das nennen wir die trockene Form, weil keine Flüssigkeit unter der Netzhaut ist.
Und also verstehe ich Sie richtig, eine Makulaerkrankung, egal ob trocken oder feucht, ist nicht wirklich heilbar, oder?
Ja, die feuchte Form ist eben dann therapierbar, sollte therapiert werden, wenn die Blutgefäße zu lasern sind. Und das muss der Augenarzt entscheiden. Und dann kann man auch heutzutage noch einige Medikamente in den Glaskörper hineingeben, um diese Leckage günstig zu beeinflussen, diese Blutgefäße zur Rückbildung zu bewegen. Aber das sind nur unterstützende Maßnahmen. Man kann diese Erkrankung sozusagen nicht heilen. Und das, was an Narben da ist, das kommt auch nicht wieder. Die trockene Form kann man eben nicht behandeln.
Also die Narben, die da sind, die bleiben und...
Ja. Und nun ist man dabei zu überlegen, ob man diese Zellen einmal austauschen kann, dort wo Narben sind, wieder die funktionstüchtigen Zellen an diesen Ort zu bringen. Das versucht man zurzeit in der Forschung. Nur das klappt noch nicht so gut, dass man sagen kann, das ist tatsächlich eine Möglichkeit.
Sie haben vorhin erwähnt, dass eben Medikamente in den Glaskörper eingebracht werden. Wie kann ich mir das bitte vorstellen?
Das wird über eine kleine Kanüle, wieso also sozusagen eine kleine Spritze in den Arm, kann man eine kleine Spritze ins Auge setzen mit einem, das ist natürlich alles sehr viel kleiner am Auge, weil das Auge ja auch ein kleines Organ ist, und dann 1-2 Milliliter von einer Flüssigkeit in das Auge injizieren, und dieses Medikament kann in einigen Fällen einen günstigen Einfluss haben auf die Blutgefäße.
Also das hört sich ja ziemlich horrormäßig an, mit einer Nadel ins Auge stechen.
Aber nein, das hört sich immer sehr horrormäßig an, aber das ist tatsächlich ein sehr kleiner Eingriff. Das ist eine so kleine Einstichstelle, die muss nicht genäht werden und nichts, wie im Grunde genommen eine Blutentnahme. Auch nicht mehr weh.
Okay, ja? Das ist sehr beruhigend. In einem Nachrichtenmagazin aus Ihrer Heimatstadt, da war kürzlich, glaube ich, ein Artikel über diverse Medikamente, die da auch eingebracht werden, die da auch kontrovers behandelt werden. Das eine nennt sich, wenn ich das richtig lese, Lucentis, und
richtig,
das andere Avastin.
Genau.
Und warum gibt's da eine kontroverse Diskussion? Viele haben das vielleicht auch gelesen und sind jetzt vielleicht verunsichert. Was hat's denn damit auf sich, mit diesen beiden Medikamenten?
Also beide Medikamente bewirken dasselbe, das kann man so schon mal sagen. Und mittlerweile sind sich auch die Ophthalmologen, die diese Medikamente injizieren, einig, dass es egal ist, ob man das eine oder das andere nimmt. Das sind natürlich auch merkantile Gründe, die hier im Vordergrund stehen. Das eine Medikament war zuerst zugelassen, dann das andere etwas später. Da sind natürlich auch pharmazeutische Interessen, die dahinter stehen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, man kann beide Medikamente gleichwertig verwenden. Also das, was der Augenarzt für den Patienten aussucht, ist mit Sicherheit okay und das Richtige. Da braucht man also nicht zu denken, dass man schlechter behandelt wird, weil man das eine kriegt und nun denkt, das andere ist besser. Die sind vergleichbar von ihrer Wirkungsweise. Ursprünglich kommen diese Medikamente ja aus der Krebstherapie, wo man versucht ja immer, Tumoren einzuschmelzen. Das ist sozusagen der Ursprung dieser Wirkungsweise. Und man hat das jetzt versucht, irgendwie auf diese krankhaften Blutgefäße auszudehnen, vereinfacht formuliert. Aber man muss sich da wirklich keine Sorgen machen. Beide Medikamente sind gleichwertig einsetzbar.
Nur das eine ist teurer und das andere eben nicht. Und
ja, genau. Da gibt es die Probleme. Richtig.
Wenn das Augenlicht im Alter nachlässt, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Wir sind im Gespräch mit Professor Maren Klemm. Sie ist leitende Oberärztin an der Universitätsaugenklinik in Hamburg. Wir haben jetzt über die drei wichtigsten oder häufigsten altersbedingten Erkrankungen des Auges gesprochen. Grauer Star, grüner Star und jetzt eben zuletzt die Makulaerkrankungen. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Unser Thema heute, wenn das Augenlicht im Alter nachlässt. Sie können jetzt ins Gespräch kommen mit der leitenden Oberärztin an der Uni-Augenklinik in Hamburg, Frau Professor Maren Klemm. Und ich begrüße als Erste in der Leitung Frau Hafner aus Dresden.
Ja, grüß Gott, hier ist Hafner aus Dresden.
Ja,
ich habe eine Frage. Und zwar, vor etwa 9 Jahren begannen meine Augenerkrankungen. Ich sah auf der geraden Straße die Autos wie auf hoher Wellenlinie fahren.
Ja.
War dann in der Uniklinik bei uns, wurde mir dreimal gelasert, bekam auch diese Spritze in das Auge.
Ja.
Immer wieder Augentropfen.
Mhm.
Und jetzt wurde gesagt, dass ich also auf dem Auge, es ist also unbehandelt, also es geht nicht mehr, wird nicht mehr besser.
Ja.
So, ich habe also noch 5% Sehvermögen auf diesem Auge.
Mhm.
Und jetzt kürzlich sagte mir der Augenarzt, dass ich auf dem rechten Auge grünen Star habe.
Ja.
Jetzt habe ich also wirklich Angst und wollte gerne wissen, was ich jetzt noch tun kann, außer Augentropfen, und zwar nämlich Azept.
Ja.
Was würden Sie empfehlen?
Also, was ganz wichtig ist, ist, dass Sie regelmäßig die Kontrollen wahrnehmen beim Augenarzt.
Die habe ich
vorjährlich, ja. Gut, denn wenn man jetzt den Augendruck überprüft und weiß, dass Sie Ihren Zieldruck nicht überschreiten, dann kann man den grünen Star ja stoppen. Dann passiert da gar nichts weiter. Ja?
Der Druck ist 8,17 bis 19 etwa, da am rechten Auge.
Ja, nun weiß ich nicht genau, was Ihr persönlicher Zieldruck ist dazu, aber das weiß sicherlich der Augenarzt. Mhm. Der Druck, unter dem keine weitere Schädigung auftritt am Auge, ist Ihr oberer Grenzdruck. Ja, mhm. Das ist bei manchen Patienten 19, 20, bei anderen Patienten ist es 14, 15, das muss man sehen. Da Sie einen relativ milden Augentropfen nehmen, ist es überhaupt kein Problem, die Therapie noch zu intensivieren.
Mhm.
Ja?
Ja?
Da gibt es also noch verschiedene Möglichkeiten, auch bei Ihnen den Augendruck weiter unten einzupegeln, sollte er noch zu hoch sein.
Ja.
Ja? Also man sollte auf jeden Fall vierteljährlich den Druck kontrollieren und halbjährlich ein Gesichtsfeld untersuchen. Und dann gibt es ja auch noch zusätzliche Untersuchungsmethoden, die man vielleicht jährlich einmal durchführen kann, um genauer zu gucken, ob minimale Änderungen am Sehnerven fortschreiten. Mhm. Wenn Sie da aber regelmäßig in Kontrolle sind und das alles stabil ist, können Sie beruhigt sein.
Mhm.
Ja?
Kann ich durch Kräuter oder irgendwie die natürliche Sachen oder irgendwas
Nein.
dazu tun?
Nein, können Sie nicht. Sie können nichts falsch machen, aber auch nichts gut machen. Essen Sie Vitamine,
ja.
Bewegung, das ist wichtig fürs Auge.
Frau Hafner, vielen Dank ja? nach Dresden. Und jetzt aus Meiningen sind wir mit Herrn Pecher verbunden.
Grüß Gott, hier ja. Wolfgang Pecher.
Ja, guten Tag, Herr Pecher.
Ich habe eine Frage zum Zeitpunkt der Operation des grauen Stars.
Ja.
Ich bin 74 Jahre alt.
Im besten Alter sozusagen.
Bitte?
Im besten Alter für eine Kataraktoperation.
sehe in der Ferne verschwommen.
Ja.
Die Nähe sehe ich noch ganz gut.
Ja.
Soll ich mir das jetzt schon operieren lassen oder noch warten?
Also erstens muss ganz sicher sein, dass Ihre Sehverschlechterung wirklich am grauen Star liegt.
Wenn das der Augen ist festgestellt worden.
Ja, okay, dann ist das gut. Dann sollten Sie jetzt selber entscheiden, wie stark Sie sich gestört fühlen. Also ich denke mal, wenn Sie selber schon feststellen, es geht nicht so richtig gut, würde ich den Zeitpunkt demnächst wählen. Es ist ja so, diese Operation ist zwar sehr klein, aber Sie sind im Moment fit und es geht Ihnen gut. Und man sollte eine Operation immer dann durchführen, wenn es einem selber gut geht. Und nicht warten, bis man vielleicht noch andere Erkrankungen hat, die dann diese Operation ein bisschen schwieriger machen. Ja? Ist das angekommen?
Ja, ich bin am Denken und ja, darf mich bedanken.
Ja, nichts zu danken. Alles Gute, ja?
Gottes Segen.
Ja, tschüss. Hallo?
Wir sind jetzt mit der Pfalz verbunden. Frau Minges spricht.
Ja?
Ja, grüß Gott, Frau Professor Klemmen, grüß Gott, Herr Miller. Ich bin 78 Jahre alt, habe einen grauen Star, grünen Star, trockene Makuladegeneration.
Alles.
Ja, schön, gell? Herrlich. Bin 78, habe ich gesagt. Jetzt wollte ich Sie fragen, welchen Vorteil oder Nachteil oder Risiko hat eine graue Star-Operation bei diesen anderen Schädigungen?
Ja, also den grauen Star kann man sehr gut operieren, zum Teil auch in Kombination mit einer drucksenkenden Operation. Kann man auch sehr gut kombinieren. Was man allerdings wissen muss, manchmal nimmt die Makuladegeneration ein bisschen zu nach einer Kataraktoperation. Das ist also ein kleines Risiko. Insofern würde ich in so einem Fall immer erst einmal das schlechtere Auge operieren, dann ein halbes Jahr abwarten und dann das zweite operieren. Ja, nicht zu kurz hintereinander. Na, denn dann können Sie sehen, wie das Auge reagiert. Manchmal ist es so, dass nach der Operation am grauen Star sogar der Augendruck ein bisschen runtergeht. Manchmal ist diese Operation sogar gut, auch für den grünen Star. Mhm. Aber nur in etwa 10% der Fälle. Man kann sich nicht drauf verlassen.
Aha.
Na?
Ja.
Ja?
Ja, vielen Dank.
Nichts zu danken.
Also mit dem Druck ist einigermaßen eingestellt, 16 und 19.
Ja.
Aber wie gesagt, Sie haben ja gesagt, es gibt den persönlichen Augendruck, den weiß ich natürlich nicht.
Ja. Da sollte man mal schauen, weil manchmal ist 19 schon zu hoch, aber bei vielen Patienten ist das wunderbar. Das kommt auch immer darauf an, von welchen Druckwerten sie kommen. Ne? Wenn Patienten zu uns in die Praxis kommen mit Druckwerten von 27 und dann werden die eingestellt mit Medikamenten und haben dann einen Druck von 19, dann ist das ja perfekt. Ne?
Ja, ja.
Ja?
Gut. Vielen Dank und gute Zeit für Sie alle.
Ja, danke gleichfalls.
Danke.
Vielen Dank, Frau Minges. Und jetzt hat eine Hörerin hat eine Frage hinterlegt hier bei mir. Die hat eine graue Star-OP und bei der wird irgendwie die Linse nicht herausgeschält, sondern herausgesaugt. Und sie hat ein bisschen Angst und wüsste dann nochmal gerne, was da die Unterschiede sind bei diesen Verfahren.
Die Linsen werden immer rausgesaugt, grundsätzlich. Das ist wie so ein ganz kleiner Kugelschreiber, der hat eine Öffnung vorne, mit der saugt man die Linse raus und an der Seite sind zwei kleine Löcher, da kommt Flüssigkeit raus und dieselbe Menge, die abgesaugt wird, wird gleichzeitig dem Auge zugeführt an Flüssigkeit. Der Kern wird mit Ultraschall zertrümmert, damit er gut abgesaugt werden kann. Der ist immer so ein bisschen fester. Die Linse besteht ja aus einem Kern und aus Rinde. Und die Rinde wird einfach so abgesaugt. Es ist immer ein Saugspülvorgang. Da gibt es gar nichts anderes.
Also braucht die Hörerin keine Furcht vor diesem Verfahren zu haben und vor dieser OP.
Nein.
Gut, jetzt sind wir verbunden mit Frau Fechler aus Ankum, die sich kurz fasst.
Mhm.
Frau Fechler.
Hallo, Frau Fechler.
Frau Fechler ist nicht mehr bei uns. Dann probieren wir es mit der Frau Kleine Rüschkamp. Bitte schön.
Ja, ich grüße Sie herzlich und ich danke Ihnen für diesen sehr interessanten Vortrag. Obwohl ich Kollegin bin, habe ich noch einiges dazugelernt.
Das freut mich.
Da danke ich Ihnen. Ich selbst bin alt, mein Mann ist jetzt gestorben und ich habe eine Makuladegeneration und werde bei Professor Busse, den Sie sicher kennen,
natürlich
in Münster,
genau,
mit dieser neuen Methode behandelt.
Ja.
Nun habe ich im Moment eine Erkältung. Ich muss mal sehen, dass ich morgen trotzdem hingehe.
Ja.
Und er spritzt mir dieses neue Mittel da heran.
Richtig, genau.
Und ich wollte nur sagen, das ist eine ganz elegante und wunderbare Methode.
Ja, die tut nicht weh, ne?
Das wird betäubt. An diesem, ich glaube, der Facialis-Nerv wird etwas betäubt, rundherum.
Ja, genau.
Und dann spritzt er ganz zart in den Glaskörper hinein.
Man spürt es nicht.
Nein,
man braucht keine Angst
gehabt. Und man soll den Kopf einige Zeit hochhalten, damit sich diese Substanzen in dem Glaskörper
richtig schön verteilen,
und absorbiert werden.
Ja.
Jetzt habe ich aber eine Frage für eine Freundin, die hat eine Makuladegeneration und einen grauen Star.
Ja.
Und sie kann beim Autofahren sie ist sehr auf das Autofahren angewiesen.
Mhm.
Hat sie diese Blendeffekte.
Mhm.
Und jetzt bittet sie darum, ob sie sich den grauen Star wohl einfach operieren lassen kann.
Ja, aber das kann man natürlich
schon.
Ja, das ist am Telefon sehr schwer zu entscheiden.
Ja, ja.
Es gibt durchaus Fälle oder man weiß, dass das Risiko, ein Fortschreiten der Makuladegeneration zu bekommen, nach einer Kataraktoperation geringfügig höher ist, aber nur geringfügig. Wenn der graue Star also sehr ausgeprägt ist, sollte man ihn schon operieren. Aber wie gesagt, ich würde immer erst dann das schlechtere Auge operieren und erstmal abwarten, wie die Makuladegeneration reagiert, bevor ich ans zweite Auge rangehe. Ja?
Danke Ihnen.
Ja.
Und es ist schade, dass ich nicht früher bei Ihnen gehört habe. An der Uni Göttingen.
Herzlichen Dank. Ja.
Sehr schön.
Gut.
Dankeschön.
Alles Gute für Sie, ne? Tschüss.
Wir sind jetzt mit einer Hörerin aus München verbunden, Frau Gilk.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mich erkundigen, auch. Der Vortrag war sehr aufschlussreich für mich. Und ich wurde festgestellt, eine starke Glaskörperablösung. Ist das aber nicht mit Netzhautablösung gleichzusetzen?
Nein. Eine Glaskörperabhebung ist überhaupt nicht schlimm. Das passiert bei jedem mehr oder weniger im Alter. Der Glaskörper wird einfach kleiner. Der schrumpelt so ein bisschen.
Mhm.
Und dann liegt er hinten nicht mehr ganz an der Netzhaut an, sondern zieht sich ein bisschen zusammen.
Ja.
Manchmal manchmal sieht man dabei dann auch in der Peripherie Lichtblitze, wenn sich der Glas...
Das ist eben das, was ich auch fragen wollte. Ja, habe ich sehr stark.
Ja, da muss man natürlich ab und zu zum Augenarzt gehen und kontrollieren lassen, weil wenn der Glaskörper zu schnell und heftig sich ablöst, können mal kleine Risse in der Netzhaut entstehen und das kann zu einer Netzhautablösung führen. Mhm. Also wenn man Lichtblitze sieht, dann ist irgendwo eine Traktion, ein Zug des Glaskörpers an der Netzhaut, weil die Blitze sind eine Reaktion der Netzhaut. Die Netzhaut hat keine Schmerzrezeptoren, die kann nicht Aua sagen, die kann keinen Schmerz empfinden, aber wenn der Glaskörper an ihr zieht, dann reagiert sie sozusagen ihr Aua in Form von Blitzen. Ach, ja, das ist ihre Form der Schmerzweiterleitung. Das muss also, wie gesagt, gar nichts Schlimmes sein und muss auch nicht irgendwie die Netzhaut jetzt beeinträchtigen, aber es können mal kleine Risse entstehen und die müsste man dann lasern. Also vorsichtshalber beim Augenarzt schauen lassen, ja?
Ja, ja, ich war auch erst und mir tut mein rechtes Auge immer sehr weh. Und da war ich eben auch und der sagte, das macht nichts, wenn das Auge weh tut.
Wenn das Auge weh tut, hat es nichts mit der Netzhaut zu tun, weil wie gesagt, die Netzhaut hat keine Schmerzrezeptoren. Mhm. Was schmerzt, ist manchmal der Ziliarkörper. Manchmal hat man so einen stechenden Schmerz im Auge. Das lässt sich gar nicht genau zurückverfolgen, woran das eigentlich liegt. Mhm. Grundsätzlich schmerzende Augen liegen in höherem Alter meistens am trockenen Auge. Da muss man dann schauen, wenn man zum Beispiel so eine Art Sandkörpergefühl im Auge hat, sind es mit Sicherheit die trockenen Augen. Die meisten Menschen haben mehr oder weniger trockene Augen. Und da kann man mit künstlichen Tränen sehr gut abhelfen.
Vielen Dank an die Frau Gilk nach München für ihre Frage. Jetzt die Frau, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die Frau Hunsluscher.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar zur Chelattherapie. Können Sie dazu etwas sagen, wie sich das auf die Augen auswirkt?
Was für eine Therapie?
Chelat, das sind so mit Mineralstoffen und Vitaminen als Infusion. Da war eine Sendung im KTV, kein Augenarzt, Allgemeinmedizin.
Ja, ja.
Und es gibt eine Ärztegesellschaft für Chelattherapie.
Ja.
Das wird die Durchblutung im Auge fördert, das wäre bei Glaukom und bei Makula und so weiter geeignet.
Ja.
Wie sehen Sie das als Augenärztin?
Ja, also es ist so, ich sage immer, alles, was nur helfen kann, kann man gerne ausprobieren. Aber diese sogenannten auch Nahrungsergänzungsmittel, alles das, was an Mineralstoffen, Vitaminen zusätzlich gegeben wird, schadet nicht, aber es ist in Studien noch nicht belegt, dass es wirklich hilft. Das muss man dazu sagen. Es gibt keinen Beweis durch richtige prospektive, groß angelegte Studien für solche Dinge. Aber wenn Sie das Gefühl haben, es hilft Ihnen, dann tun Sie das. Nur nachgewiesen ist es ganz ehrlich nicht.
Aus Ravensburg erreicht uns jetzt der Herr Haber.
Hallo?
Ja, guten Tag.
Also, grüß Gott. Ich habe ein Problem. Ich habe vor einigen Jahren, 5-6 Jahren, im linken Auge eine Thrombose gehabt.
Ja.
Und da habe ich jetzt eine Sehkraft von 15%.
Mhm.
Und jetzt kommt es im anderen Auge auch. Und da habe ich jetzt nur noch 50%. Aber da ist alles so trüb und also das ist schlimm.
Ja.
Jetzt war ich bei meiner Augenärztin. Und sie sagt, ihr seid das Ganze zu heiß, sie schickt mich in die Uniklinik nach Ulm.
Ja.
Was könnte das sein? Ist das selbe, also ich glaube, das ist dasselbe wieder, bloß auf der anderen Seite.
Ja, das kann natürlich sein. Ist es ein venöser Verschluss oder ein arterieller, wissen Sie das?
Nein.
Gut, dann denke ich, ist es ganz richtig, wenn Sie dorthin gehen. Das ist eine sehr gute Klinik. Werden das nochmal genau checken.
Ja.
Und werden gucken, was die Ursachen sind. Die werden sicherlich auch gucken, ob der Augeninnendruck vielleicht zu hoch ist und werden prophylaktisch auch den Augeninnendruck senken. Einfach damit die Durchblutung noch ein bisschen verbessert wird am Auge. Aber man muss natürlich schauen, das ist im Grunde genommen eine internistische Erkrankung, denn das sind ja irgendwelche Durchblutungsstörungen. Und das muss man natürlich abklären. Ist die Gerinnung bei Ihnen in Ordnung? Arbeitet das Herz richtig? Wie ist Ihr Blutdruck? Ist der stabil oder ist er mal hoch, ist er mal niedrig? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die man abklären muss. Insofern sollten Sie das gerne wahrnehmen, gerade wenn es Ihr gutes Auge ist.
Vielen Dank, Herr Haber, für Ihren Beitrag. Wir sprechen jetzt mit Herrn Nortz.
Ja, hallo, Herr Nortz.
Ach, grüß Gott. Ich hätte 2-3 Fragen. Zunächst mal...
Eine reicht erstmal, Herr Nortz.
Ach, natürlich. Ich habe seit 3 Jahren 2 Thrombosen im linken Auge. Das war mein Bestes. Das war gut 100%. Dann ging es auf 40, zweite Mal auf 10, 5 oder 20. Ich habe 5, 6 Mal Avastin bekommen.
Ja.
Letzte Mal im März, danach hatte die Netzhaut 200, letzte Woche waren wieder 600, sodass wieder gespritzt werden sollte. Frage, wie oft kann man spritzen?
Man kann häufiger spritzen, man muss bei diesen Medikamenten zum Teil sogar häufiger spritzen, so 4 bis 6 Mal. Das ist eben der Nachteil bei dieser Behandlung. Und auch dann kann man nicht 100%ig sicher sein, ob es zum Erfolg führt.
Ja, genau, deshalb die Frage, jetzt war es ab 5, 6 Mal dran, jetzt wollen wir einen 3er-Schritt machen in Tübingen, also 3-mal im Abstand von 6 Wochen spritzen.
Ja, man kann das sicherlich nochmal versuchen, aber Sie müssen wissen, also es ist nicht sicher, dass es was hilft.
Ja, und wie erklären Sie sich die Steigerung wieder von 200 auf 600 an Netzhaut? Das geht immer rauf und runter zwischen 200 und 600.
Das kann man leider nicht erklären. Jeder Körper reagiert anders. Man muss immer abwarten, bei jedem ist der Krankheitsverlauf ganz individuell. Leider gibt es da keine voraussehbaren Ergebnisse oder Verläufe, dass man sagen kann, so oder so ist es immer. Es ist ganz unterschiedlich. Leider kann man da noch nicht richtig was dagegen tun. Ja.
Herr Nautz, vielen Dank für Ihren Beitrag. Als letzte Hörerin begrüße ich Frau Dr. Schütz-Scheil aus Salzburg.
Seidel. Grüß Gott, ich bin auch Kollegin und ich möchte mich für eine Bekannte erkundigen, die beidseitige Netzhautablösung hat. Sie hat dieses Blitzsehen, wie Sie es beschrieben haben. Ja. Und man hätte ihr hier gesagt, bei uns auf der Klinik, aber auch ein zweiter Augenarzt, dass man dann nichts machen kann und es führt zur Erblindung. Sie ist natürlich sehr verzweifelt. Ja. Kann man da wirklich nicht mit Laser helfen?
Sie hat eine beidseitige Netzhautablösung.
Ja,
die muss natürlich einen Grund haben, diese beidseitige Netzhautablösung. Und normalerweise kann man eine Netzhautablösung, muss man auch, operativ sanieren. Warum das jetzt hier nicht gehen soll, kann ich jetzt so am Telefon nicht beantworten. Da wird sicherlich irgendein anderer Grund vorliegen.
Ja, sie hat verschiedene Erkrankungen. Unter anderem hatte sie ein Schilddrüsenkarzinom. Ich glaube, es ist operiert, aber jedenfalls hat sie da auch diverse Behandlungen bekommen diesbezüglich.
Also das, da fehlt sicherlich noch jetzt für mich eine sehr wichtige Auskunft, denn so würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn eine Netzhaut abgelöst ist, dann muss sie operiert werden. Da gibt es verschiedene Verfahren, um eine Netzhaut auch wieder anzulegen. Also muss noch irgendetwas anderes da sein.
Also nicht nur mit Laser, sondern richtig operativ. Musste das gemacht werden.
Wenn die Netzhaut richtig ab ist, dann reicht eine Laserbehandlung nicht mehr. Ja. Wenn man nur ein Netzhautforamen hat, dann kann man dies zum Teil mit Laserherden umstellen und die Stelle somit sanieren. Ja?
Frau Dr. Schütz-Seidel, vielen Dank für den Beitrag nach Salzburg. Frau Professor Klemm, jetzt haben viele Hörerinnen und Hörer angerufen. Was würden Sie jetzt denen zum Schluss der Sendung noch mit auf den Weg geben wollen?
Ja, also ich denke mal, wichtig ist einfach, dass Sie die Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen, also sprich Glaukomvorsorgeuntersuchung, auf jeden Fall den Druck mal messen lassen und den Sehnerven anschauen, das ist ganz wichtig. Dann, wenn Sie älter sind, ruhig gelegentlich mal so ein Rechenkästchen Papier anschauen und gucken, bleiben die geraden Linien gerade oder sind sie wellig? Das können Sie von sich aus schon tun und ich denke auch, wenn Sie jetzt beim Augenarzt waren, etwas festgestellt wurde, sich auf den Augenarzt verlassen und diese Kontrolltermine einhalten. Ich denke, damit ist eigentlich auch schon das Gröbste gesagt.
Frau Professor Klemm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns und unsere Hörerinnen und Hörer genommen haben. Herzlicher Gruß ins sonnige Hamburg aus dem verregneten München. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Ja, es hat mir Spaß gebracht. Für Sie auch alles Gute und bis bald einmal, ja?
Danke sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie etwas zu spät zu dieser Sendung zugeschaltet haben und sie in voller Länge hören möchten, dann können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20. Sie können aber auch eine CD über unsere Website bestellen, über die Webadresse www.horeb.org. Unter dieser Internetadresse haben wir auch ein paar Zusatzinformationen Informationen für Sie hinterlegt zum Thema Augenleiden im Alter. Wir haben da einige Internetadressen für Sie zusammengestellt unter der Adresse www.horeb.org. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.